Wir hören jetzt den vorgegebenen Predigtext dieses Sonntags, 8. Sonntag nach Trinitatis, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Der Apostel Paulus schreibt: Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Geschwister, ihr dürft euch setzen. Die Gliederung des Predigttextes ist ja schon seit einigen Tagen im Internet und ihr habt sie heute Morgen auch verteilt bekommen. Lebt als Kinder des Lichts. Kinder des Lichtes tragen andere Früchte. Kinder des Lichtes prüfen die Früchte. Kinder des Lichtes wissen um die Transparenz des Lichtes. Und Kinder des Lichtes lassen sich von Christus erleuchten. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann kommen wir so im Kapitel 19 mit dem Apostel Paulus nach Ephesus. Ephesus kann übersetzt werden mit begehrenswert, die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. An der Küste, an der Westküste der heutigen Türkei gelegen und in der Nähe am Fluss Kaistros, also eine Stadt, wie man sich vorstellen kann, blühende Handelsstadt, da läuft vieles. Aber Ephesus war nicht nur wegen dem Handel bekannt, sondern auch wegen des Diana-Tempels. Ursprünglich war das einer anatolischen Fruchtbarkeitsgöttin geweiht, dann die griechische Ametris fand da statt oder auch die römische Diana, ein Riesentempel, der einst zu den sieben Weltwundern zählte. Und der Apostel Paulus geht so nach seiner Gewohnheit, als er in Ephesus ankam, zur Synagoge und lehrt da so die Zusammenhänge des Alten und des Neuen Testamentes. Also das Alte Testament in der Form der Prophetie und in der Erfüllung Jesu Christi, der die Prophetien erfüllt hat. Und so nach etwa 3 Monaten nimmt der Widerstand in der Synagoge derart zu, dass er die frohe Botschaft dort nicht mehr verkündet, sondern geht oder setzt seine Lehrtätigkeit im Lehrsaal des Tyrannus fort. Das muss wohl irgendwie ein angesagter Philosoph der damaligen Zeit sein. Eine Handschrift erwähnt auch, dass es so um die Mittagszeit stattfand, zwischen 11 bis 16 Uhr. Und dort lehrt er über weitere 2 Jahre. Und wir können uns gut vorstellen, dass in diesen 2 Jahren viele, viele Menschen mit dem Wort Gottes konfrontiert wurden. Und ganz klar, wo viel Licht ist, da ist auch viel Dunkelheit. Und in der Verkündigung des Wortes geschieht also in der Provinz Asia, dass viele Menschen einfach zum Glauben finden. Und der Herr bestätigt dies durch viele Zeichen und Wunder und auch durch Austreibung böser Geister in der Dämonenwelt. Und jetzt kommen diese Zauberer, die sich bekehrt haben, die das Licht des Evangeliums getroffen haben und verbrennen ihre okkulten Bücher. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 19,19. Da heißt es: Viele aber, die der Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren und fanden des Geldes 50.000 Silbergroschen. Übersetzt Luther, es müsste eigentlich Silberdrachmen sein. Um das mal so vorzustellen, eine Silberdrachme entsprach so des Lohn eines Arbeitnehmers für einen Tag. Und bei 50.000, wenn wir das durch 360 Arbeitstage mal teilen würden, dann käme 137 Jahre ungefähr damit aus, was für ein Wert das war. Das geht also, wenn wir es heute umrechnen, wohl in die Millionen. Aber das Verbrennen der Bücher, drückt diese Entschlossenheit aus, den endgültigen Bruch mit der Zauberei zu beginnen. Und das ist so. Der Morast des Okkultismus, des Synkretismus muss trockengelegt werden, damit er der Gemeinde nicht zum Stolperstein werden kann, was bis heute gilt. Diese konsequente Haltung führte also zu einer zunehmenden Gottesfurcht in der gesamten Bevölkerung. Aber das führte auch dazu, dass erhebliche Gewinneinbrüche in der Wirtschaft zu verzeichnen waren. So, die Silberschmiede hatten weniger zu tun, und da gibt es den Demetrius, der eine Aufruhr führt, damit klar wird, wenn der Apostel Paulus so weiter verkündigt mit seinem Team, dann haben wir bald nichts mehr zu verdienen und dann wird auch eigentlich der Tempel leer, der doch für uns das alles garantiert. Also wie bis heute alles gut, solange einige Reiche nicht leiden müssen. Der Apostel Paulus entscheidet sich dann später nach diesem Tumult Ephesus zu verlassen. Aber er kommt noch einmal wieder. Er ist dann auf der dritten Missionsreise, kommt zurück und weiß, dass er diese Brüder nie wieder sehen wird. Und das hat mich einfach ergriffen in der Vorbereitung, als ich das dann nochmal nachgelesen habe in Apostelgeschichte 20, 25. Da sagt der Apostel zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus: Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu welchen ich gekommen bin und das Reich gepredigt habe. Und mir so gedacht, welch ein Abschied, wenn man am Ende des Lebens sagen kann: Ich weiß, dass ich alles getan habe, was der Herr mir auferlegt hat. Dann kann man gehen. Dann kann man sich das Werkzeug aus der Hand nehmen lassen. Aber ein Vermächtnis hatte er noch dieser Gemeinde, und zwar den Epheserbrief, unseren Predigtext. Den schrieb er in der Gefangenschaft. Und wenn wir ihn schon gelesen haben oder gerade bei der Predigtextlesung, ist uns klar geworden, er stellt dem, was war, dem, was sein soll, gegenüber. Und das nicht nur in Ephesus. Und das nicht nur in Bremen. Und das nicht nur bei meinem Nächsten, sondern bei mir selbst. Lebt als Kinder des Lichtes. Kinder des Lichtes tragen andere Früchte. Er schreibt: Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in den Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Und zunächst müssen wir wissen, woher wir kommen. Ephesus war bekannt für seine große Unmoral. Im Tempel der Diana gab es über 300 Tempelprostituierte und die wollten täglich besucht werden. Und viele, die jetzt Christen sind, waren einst zweifelsohne in dem Dienst. Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, sie waren drin verwickelt. Das sexuelle Vergnügen war ein Teil der Religion der Stadt. Und das Gegensatz Licht und Finsternis finden wir in vielen griechischen Schriften als das Gegenteil von Gut und Böse. Und in manchen griechischen Mysterienkulten wurden gewisse Einweihungen nachts organisiert. Sie fanden also nachts statt, womit dann auch teilweise Unzucht verbunden war. Und die jüdischen Leiter und die römischen Kritiker des Christentums dachten, dass die Christen so eine Kultur verkörpern. Also hatte der Apostel Paulus noch mehr Grund, die Gemeinde dort zu ermahnen, sich von diesen heidnischen Kulten abzugrenzen. Im Dunkeln vollbrachten und vollbringen Menschen oft Taten, deren sie sich am Tageslicht schämen würden. Ich weiß auch nicht, was der Apostel Paulus in diesen über 2 Jahren in Ephesus unterrichtet hat. Vielleicht hat er in seiner fast 3-jährigen Lehrtätigkeit auch schon den Propheten Jesaja zitiert. Da heißt es, Jesaja 29, 15: Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finsteren bleiben und sprechen: Wer sieht uns und wer kennt uns? Oder Jesaja 47, 10: Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich. Und wer noch so denkt, dem steht das Wort Gottes aus Psalm 139 gegenüber. Da heißt es, spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis wie das Licht. Glauben wir denn wirklich, dass wir der Allgegenwart Gottes entgehen können oder auch nur teilweise entfliehen können? Ist es nicht geradezu tröstlich zu sehen, zu wissen, dass der Herr uns sieht, uns und versteht? Auch wieder Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Und weil das so ist und weil Jesus für unsere Verfehlungen sich kreuzigen ließ, dürfen wir zu ihm kommen, wie wir sind. Und denen, die gekommen sind, sagt der Text, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und nun fordert uns das Wort heraus, lebt als Kinder des Lichts. Jetzt kommt die Frucht, Trinitatis. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Achten wir darauf, wir sprechen hier nicht von menschlichen Tugenden, sondern von Früchten des Heiligen Geistes, die durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Ich möchte mit uns einmal zur Quelle gehen. Die Quelle ist Gott. Güte, lauter Güte. Die Schrift bezeichnet Gott selbst als gut. Im Psalm 86,5 heißt es, denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Das ist Gott. Und Jesus hat sogar diese Bezeichnung für sich als gut zurückgewiesen. Um die Einzigartigkeit Gottes, dass er gut ist, noch deutlicher herauszustellen, in Markus 10 heißt es, aber Jesus sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut als allein Gott. Das Zweite, Gerechtigkeit. Bei uns wird das Wort weitgehend vom antiken griechischen Denken bestimmt. Demnach ist der Begriff Gerechtigkeit eine Tugend und für das Zusammenleben mit Menschen von großer Bedeutung. Entscheidend aber ist der Ansatz bei Gottes Gerechtigkeit und nicht bei irdischen Maßstäben. Jetzt hören wir das mal an. Der gerechte Gott setzt Recht. Da ist das Wort Recht, gerechte Gott schon drin. Er setzt Recht und er offenbart sein Recht in seinem Wort. Und das ist dann eingebettet in Gottes Recht, so soll der Mensch leben, indem er die Gebote Gottes der Rechtsprechung befolgt. Ich habe gestern mit Marita noch über ein Buch gesprochen, das wir dann auch noch oder sie noch mal nachgelesen hat. Das ist in einem Artikel, die 10 Gebote wurden nicht für Gott gesetzt. Gott braucht die 10 Gebote nicht. Wir brauchen sie. Die sind für uns geschrieben, nicht für ihn. Und da legt er das Recht fest, wie wir Recht umgehen sollen. Das ist gerecht. Und Gottes Gerechtigkeit ist also wesensmäßig und nicht nur eine Tugend oder Wahrheit. Wenn Luther hinter seinen Erklärungen im Katechismus schreibt, dass es gewisslich war, so würde in der hebräischen Bibel immer Amen da stehen. Wahr, ganz und gar zuverlässig, verlässlich. Und es beschreibt Gottes Wesen. Und was bei Gott ist und was zu seinen Eigenschaften und Wesen gehört, das soll auch bei den Kindern des Lichts zu sehen sein. Das sind diese Früchte, die hervorgebracht werden können durch den Heiligen Geist. Unser Eingangslied war, hell strahlt die Sonne. Kinder des Lichts leben zwischen Montag und Samstag nicht in der Sonnenfinsternis. Kinder des Lichts leben auch zwischen Montag und Samstag im Licht der Sonne. Und es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Gesellschaft die Früchte des Lichts haben möchte, aber gleichzeitig die Wurzel des Lichtes, Jesus Christus, verachten. Frucht ist etwas, was wachsen muss. Frucht ist etwas, was wir nicht selber produzieren können. Wir Menschen versuchen immer wieder zu manipulieren, Gen zu verändern. Und das Einzige, was dabei rauskommt, wir werden immer resistenter gegenüber dem Wort Gottes. Das Einzige, was dabei rauskommt, wir werden immer resistenter gegenüber dem Geist Gottes. Die Frucht des Lichts soll Früchte wachsen, die nur durch den Heiligen Geist wachsen können, weil er selbst am Werk ist. Und solche Früchte wachsen nur dort, wo ein Mensch dem gehört, der das Licht der Welt ist, Jesus Christus. Kinder des Lichts prüfen die Früchte. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir Menschen prüfen ja gerne, was so noch moralisch oder ethisch noch gerade vertretbar ist. Wir Menschen prüfen so gerne unsere eigenen egoistischen Wünsche und können diese auch noch fromm begründen. Der Maßstab aber ist hier ein anderer. Er wird von Gottes Recht und von Gottes Ordnung bestimmt. Was will Gott? Was gefällt Gott, ist hier die Frage. Und der Philipperbrief, der gibt in Kapitel 4, 8 bis 9 eine gute Antwort. Da schreibt der Apostel Paulus nach dem Thema, wie wir leben sollen und wie wir sein sollen. Da schreibt er, was wahrhaftig ist, also keine Lüge, keine Halblüge, was ehrbar, keine Unehre, was gerecht, keine Ungerechtigkeit, was rein, keine Unreinheit, was liebenswert und was einen guten Ruf hat, darauf seid bedacht. Das soll unser Ziel sein. Wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert. Darauf seid bedacht. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ich sagte schon, Kinder des Lichts leben zwischen Samstag, Montag und Samstag nicht in der Sonnenfinsternis. Kinder des Lichts leben nicht im Zwielicht. Und Kinder des Lichts lassen sich nicht hinters Licht führen. Kinder des Lichts haben keine Gemeinschaft mit den Werken des Fleisches und der Finsternis. Eins ist klar, ob wir Hobbygärtner sind oder nicht, Frucht braucht Licht, sonst wächst es nicht. Und die unfruchtbaren Werke, die werden in der Finsternis hervorgebracht. Und die Herausforderung hier in dem Text ist nicht nur, sich solchen finsteren Werken fernzuhalten oder sich deren zu enthalten, sondern wir werden aufgefordert, diese finsteren Werke auch bloßzustellen. Mittwoch, den 29. Juni, also vor ungefähr 3 Wochen, gab es eine Meldung der Tagesschau aus dem Auslandsstudio in Brüssel unter der Überschrift Strafe für aufklärerische Verdienste. Da hat Antoni Dieltür, ein sogenannter Whistleblower, 2014 an der Öffentlichkeit gebracht, was keiner wissen darf. Und zwar gibt es ein System, um das Steuerrecht zu hintergehen. Da sind so 340 Konzerne, große Firmen wie Pepsi, Ikea, Disney, FedEx, Skype, Amazon, Disney, also viele große Unternehmen, Wirtschaftsberatungsfirmen, die ein Konzept entwickelt haben, wie man Steuervermeidungsstrategien entwickeln kann. Jetzt müsste eigentlich dieser Deltür einen Orden verliehen werden, aber ihm droht jetzt 18 Monate Haft, Geldstrafe von 1 Million, wegen Diebstahls, wegen betrügerischen Eindringens in der Datenverarbeitungssysteme und der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen. Er wollte etwas Licht in die Ungerechtigkeit bringen und er wird selber angeklagt. Aber hier sind auch wir an unserem Arbeitsplatz gefordert, Licht in das Dunkle zu bringen, durch Transparenz und durch Wahrheit. Christen sind nicht aufgerufen, wegzuschauen. Und das Aufdecken der Finsternis im Verlauf der Geschichte immer wieder ein Lichtblick gewesen. Auch wenn den Betreffenden das Licht ausgeblasen wurde. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer. Oder wir haben jetzt am 22. Juli, den 72. Jahrestag von 1944, das gescheiterte Attentat auf Hitler von Graf von Stauffenberg. Es gab immer wieder Menschen, die aufgedeckt haben, die Unrecht bekannt gemacht haben. Da ist Johannes der Täufer. Der sagt seinem Landesfürsten Herodes, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders genommen hast. Und das kostet ihm sprichwörtlich den Kopf. Er hat aufgedeckt. Er hat die Wahrheit gesagt. Das hat ihm sein Leben gekostet. Da ist der Prophet Nathan. Er hat den Auftrag, Licht in das Dunkel zu bringen, was König David im Nebel verheimlichen wollte: Mord und Ehebruch. Prophet Nathan erzählt eine Geschichte und endet mit den Worten der Rechtsprechung: Du bist der Mann. Und David erkennt und sagt: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und in dieser Situation erscheint jetzt das Licht in der Dunkelheit. Und der Prophet Nathan kann sagen: So hat auch der Herr deine Sünden weggenommen, du wirst nicht sterben. Ach, dass uns doch ein Licht aufgehen möchte, was uns aus der Dunkelheit befreit. Kein Flutlicht, was schonungslos alles darlegt. Kein Rotlicht, was uns verführt. Auch kein Blitzlicht, was uns blendet, und auch kein Blaulicht, was uns ängstigt, sondern ein Licht, was unseres Fußes leuchtet, ist das Wort Gottes, dass wir umkehren können auf dem Wege. Da sind Menschen sogar in aufrichtiger Weise auf dem falschen Wege, in der falschen Richtung. Da war der Pharisäer Saulus als Geisterfahrer unterwegs. Der erste Geisterfahrer war ja im U-Boot Jona, der ist auch in der falschen Richtung gefahren. Und der zweite Geisterfahrer war Paulus, also Saulus, auch in der falschen Richtung gelaufen. Aber dann kommt dieser Suchscheinwerfer Gottes. Und als er auf dem Wege nahe bei Damaskus war, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme und sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Schau, so ist Gott. Er sucht ihn und dann erscheint ihm das Licht. Es gibt zwei Gründe, weswegen wir nicht sehen. Einmal, weil wir in der Finsternis sind, oder einmal, weil wir von der Sünde geblendet sind. Aber hier hat das Licht Paulus, Saulus ertroffen, und er erkennt ihn und er weiß, vor wem er steht. Kinder des Lichts wissen um die Transparenz des Lichtes. Das heißt in Vers 12 und folgenden: Was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Was von ihnen heimlich getan wird. So viel ist sicher: Was immer getan wird, es wird mit Absicht getan. Ob in der Beziehung, ob beim Finanzamt, ob im Straßenverkehr. Hauptsache die Nachbarn, die Kollegen und die Gemeinde, die darf das nicht merken. Aber egal, ob schon in der Gegenwart oder erst in der Zukunft, es wird offenbar werden. Es wird offenbar die fruchtlosen Werke der Finsternis. Und wenn Licht dazwischen kommt, dann trennt es. Ein anderer Apostel, Johannes, der schreibt im ersten Johannesbrief: Das ist die Botschaft, er war Ohren- und Augenzeuge Jesu. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von den Sünden. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt kommt's. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Jetzt entscheiden wir selbst, wie viel Licht möchte ich in meinem Herzen und du in deinem Herzen reinlassen? Wollen wir Gott zum Lügner machen, wenn er sagt, wir haben gesündigt? Das kann es nicht sein. Lass Licht in dein Herz. Denn alles, was offenbar wird, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Dass wir jetzt und hier bekennen, dass wir jetzt und hier zugeben, weil wir sonst Gott zum Lügner machen würden, wird jetzt vergeben und das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber das ist viel schneller und viel gravierender. Und wenn dann der Ankläger kommt, kann Gott einfach nur sagen, ja, ich weiß. Also, was hindert uns, das zu bekennen, was ohnehin bekannt werden muss? Kinder des Lichts lassen sich von Christus erleuchten. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir wissen nicht mehr, was der Apostel Paulus hier zitiert. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. War es damals ein bekannter Liedervers? Oder war es ein frühchristliches Teil der Liturgie? Oder war es eine Anspielung auf Jesaja 26 oder 60? In Jesaja 26 haben wir so eins der Verse der Auferstehung der Toten im Alten Testament. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wach auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde. Oder Jesaja 60,1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das kommt dann auch immer wieder später in der Offenbarung vor und so weiter. Aber eins wissen wir wissen jetzt nicht, woher dieser Vers kommt oder dieser Spruch kommt, aber eins wissen wir, wenn wir uns Jesus nahen, wird Christus uns erleuchten. Und das ist jetzt die befreiende Anwendung des Predigttextes. Wir müssen nicht leuchten, sondern im Licht leben. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Schaut, und das ist der Unterschied zwischen einem Reflektor und einer Taschenlampe. Die Taschenlampe ist die Energie und der Reflektor strahlt nur weiter. Das heißt also für uns, wir geben lediglich weiter, was Jesus uns sendet. Wir sind keine Lichter, wir sind Reflektoren. Und da gibt es ja unterschiedliche Reflektoren, egal ob das rund oder eckig sind, ob die orange oder rot oder blau sind oder keine Ahnung. Hauptsache, sie reflektieren das Licht, mit dem wir angestrahlt werden. Und wenn das zu sehen ist, dann wird Gott und Jesus verherrlicht. Nicht, weil wir die großen Leuchter sind, sondern weil wir das Licht, das uns geschenkt wurde, einfach weiterreichen dürfen. Und da kommen wir ganz nah an Weihnachten. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Siehst du das Licht? Sehnst du dich nach diesem Licht? Vermisst du das Licht? Jesus ist das Licht der Welt. Und er möchte deine persönliche Lichtquelle sein. Lebt als Kinder des Lichts. Die Kinder des Lichtes tragen andere Früchte. Die Kinder des Lichtes prüfen die Früchte. Die Kinder des Lichtes wissen um die Transparenz des Lichts. Kinder des Lichts lassen sich von Christus erleuchten. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.